Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Der Predigttext heute ist nur ein kleiner Teil dieses ganzen Kapitels, aber ich werde viel mehr vorlesen. Und das liegt daran, dass dieser kleine Teil, der heutige Predigttext ist, ganz unscheinbar daherkommt, so wie ein ganz gewöhnlicher Stein am Strand oder ein kleiner Edelstein irgendwo. Aber wenn wir ihn genau betrachten, sehen wir, dass er eigentlich Teil einer Krone ist, eines Arrangements von Schmuckstücken und innerhalb dieses Arrangements von Schmuckstücken eine wichtige Funktion hat. Oder anders gesprochen, dieser Text, wir können ihn nur im Kontext verstehen. Unser Predigttext für heute ist Markus 8, Vers 22 bis 26. Aber wir werden lesen ab Vers 10 bis zum Ende des Kapitels. Also schnallt euch an und lest mit, wenn ihr könnt. Markus 8, ab Vers 10. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Der seufzt in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Der ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Habt ihr Augen und seht nicht? Und Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm, 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sprachen, 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Und er kommt nach Bethsaida. Man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Der nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Der schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Und sie antworteten, für Johannes, den Täufer. Und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Der sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Der rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Mensch, Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Gottes Wort. Amen. Die Heilung eines Blinden ist, wenn man so will, eine häufig wiederkehrende Geschichte. Noch eine Krankenheilung, könnten wir sagen. Wir können sagen, Markus, du schreibst dein Evangelium über Jesus Christus, das hast du gesagt im ersten Vers deines Evangeliums, und du willst uns nochmal zeigen, dass Jesus kranke Menschen gesund machen kann. Ist das der Punkt? Willst du vielleicht das immer und immer wieder betonen? Leute, denkt daran, er konnte Kranke heilen, er konnte Kranke heilen, er konnte Kranke heilen. Sicherlich wird das ein Punkt sein, den Markus betonen will. Aber manchmal sagt er einfach nur, er heilte viele. Ja? Er heilte viele. Warum bringt er gerade diese Geschichte? Warum erzählt er uns gerade diese Geschichte ganz genau? Und warum gerade an dieser Stelle? Denn diese Geschichte weckt bei euch vielleicht auch Fragen. Das ist eine Geschichte, wie sie eigentlich, wie sie nirgendwo anders in irgendeinem Evangelium lesen. Es ist sogar so, dass nur in Markus diese Geschichte überhaupt überliefert ist. Alle anderen Evangelisten haben sie gar nicht dabei. Denn diese Geschichte hat es in sich. Wisst ihr wieso? In dieser Geschichte passiert etwas, was sonst niemals passiert. Fällt euch eine andere Geschichte ein, wo Jesus einen Toten auferweckt und dem Mann legt er die Hände auf und dann schleift der Halbtote erstmal so über den Boden, bis Jesus ihn nochmal anrührt und er ganz lebendig ist. Fällt euch eine andere Geschichte ein, wo Jesus einen Tauben heilt und er sagt, ich kann erst halb hören auf dem einen Ohr, kannst du das andere Ohr nochmal probieren? Nicht eine. Es gibt nicht eine andere Geschichte wie diese, wo Jesus zweimal hingeht und jemanden anrührt und er dann wieder ganz hergestellt ist. Das ist eine besondere Geschichte. Das ist eine besondere Heilung. Diese Geschichte stellt wirklich Fragen und wir fragen uns, Markus, warum erzählst du uns diese Geschichte und vor allem, warum gerade an dieser Stelle? Und ich glaube, dass Markus eine Absicht hat. Ein stilistisches Mittel von Markus ist nämlich, dass er Geschichten zusammenstellt, ineinander verschränkt, die miteinander zu tun haben, aber nicht auf den ersten Blick. Wir haben das schon oft gesehen, zum Beispiel in Kapitel 4 bei der Ablehnung Jesu. Und hier ist es wieder so eine Geschichte. Und die Predigt soll dir deutlich machen, was Gott uns sagen möchte. Uns, die wir Christus nachfolgen. Und auch uns und denen unter euch, die sagen, ich kenne Christus noch nicht. Denn für alle ist diese Geschichte aufgezeichnet zur Ermahnung und Erbauung. Nun, beginnen wir ganz am Anfang. Ich möchte zuallererst einmal vom Kontext her das Problem darstellen, von dem diese Geschichte handelt. Denn es geht hier nicht nur um eine Blindenheilung, sondern es geht um viel, viel mehr. Deswegen haben wir auch einen weiteren Kontext dieser Geschichte gelesen. Das, was Jesus getan hat am Ende des 7. Kapitels, in Vers 24, wenn ihr dort lesen wollt, er bricht auf, woher? Er bricht auf aus dem Nordreich Israel. Denn dort hatte er einen großen Streit mit den Pharisäern und er dreht den Juden den Rücken. Und er beginnt eine wochenlange Reise außerhalb des jüdischen Staatsgebiets im Heidenland. Diese Reise führt ihn über die Hafenstädte Tyrus und Sidon, über das Gebirge des Libanon, zurück an die Ostseite des Sees Genezareth. Der See Genezareth ist quasi ein Grenzsee des israelitischen Staatsgebietes. Die Westseite ist Israel, Galiläa, habt ihr schon oft gehört, Kapernaum ist dort, die ganzen Fischerdörfer. Und auf der anderen Seite, das ist zwar auch jüdisch geprägt, aber das gehört nicht mehr zu Israel. Und dort kommt er an, er gibt diese Speisung der 4000 und dann kommt er zurück nach Israel, nämlich nach Dalmanuta, das haben wir in Vers 10 gelesen. Er geht mit seinen Jüngern in das Schiff und fährt rüber wieder zurück nach Israel, nach einer wochenlangen Reise, wo er Israel den Rücken gekehrt hat und er trifft die Pharisäer. Und die Pharisäer treffen ihn und die haben eine Forderung. Zeige uns ein Zeichen vom Himmel. Wir wollen ein Wunder sehen. Dass du das machen darfst, was du machst. In der Predigt über diese Textstelle habe ich gesagt, die große Ironie ist, dass Jesus zu dieser Zeit nicht als Messias bekannt war, nicht als Christus, nicht als Retter der Welt, nicht als irgendwer, sondern er war als Wundertäter bekannt. Das war sein Claim to Fame. Das war das, wofür er bekannt war. Er war ein Wundertäter. Die Pharisäer wollten ihn töten, weil er ein Wunder getan hatte am Sabbat, nämlich die Heilung eines kranken Menschen in Markus Kapitel 3. Der Fakt, dass sie etwas sehen wollen, aber Jesus ihnen das verweigert, sondern sagt, ich drehe euch den Rücken zu und ich lasse euch allein, ich zeige euch kein Zeichen und diesem ganzen Geschlecht zeige ich kein Zeichen, spricht nicht nur dafür, dass Gott ihnen den Rücken zukehrt, sondern dafür, dass diese Leute eines sind, nämlich blind. Sie fordern ein Zeichen vom Himmel von einem Mann, der bekannt ist dafür, Zeichen vom Himmel zu tun. Aber sie sehen nicht, was diese Zeichen bedeuten. Sie verstehen nicht, sie haben Augen zu sehen und sehen nicht das Offensichtliche, dass dieser Mann der Messias ist. Ja? Das ist die Ironie dieser Zeichenforderung der Pharisäer. Nun, Jesus dreht in Dalmanuta den Pharisäern den Rücken und er sagt seinen Jüngern, wir reisen wieder ins Heidenland zurück. Und diese Bootsfahrt haben wir ab Vers 14 gelesen. In dieser Bootsfahrt, in der Predigt darüber, habe ich gezeigt, dass die Jünger einen vollkommen falschen Blick haben für das, was Jesus ihnen sagen will. Jesus will sie warnen vor dem Sauerteig der Pharisäer, aber sie denken nur, oh Mist, der redet vom Brot. Wir haben Brot vergessen. Die Ironie der Geschichte ist, dass kurz vorher, am Anfang des Kapitels 8 im Markus-Evangelium, Jesus 4000 Männer gespeist hat mit Brot ex nihilo, aus dem Nichts. Also diese Jünger sitzen mit dem Brotvermehrer im Boot und sorgen sich um Brot. Ja? Das, was Jesus ihnen vorwirft, und das nimmt ja den meisten Teil dieser Bootsfahrt ein, diese Schimpftirade könnte man fast sagen, ist, erkennt ihr nicht, in Vers 18, habt ihr Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und Vers 21, warum seid ihr denn so unverständig? Und jetzt kommt er auf der anderen Seite an und trifft einen Blinden. Und ich hoffe, dass ihr das seht, was Markus hier tut. Auf der Ostseite blinde Pharisäer. In der Mitte auf dem See blinde Jünger und auf der Westseite jetzt ein blinder Heide. Blindheit ist das Thema. Menschen, die Gott nicht erkennen. Menschen, die Jesus nicht erkennen. Alle Menschen erkennen Christus nicht. Und das sind nicht nur die bösen Pharisäer, im Gegensatz zu den netten Jüngern. Das sind nicht die ungelernten Fischersleute versus die gelehrten Rabbis, die gelehrten Schriftgelehrten. Keiner erkennt ihn. Versteht ihr? Keiner erkennt ihn. Nicht die, die ständig bei ihm waren, die ständig gesehen haben, was er tut. Nicht die, die die Tora gelesen haben und die Propheten. Niemand erkennt ihn. Die Blindheit der Menschen ist quasi wie eine universale Konstante. Diese Blindheit ist schockierend, wenn man die Geschichte der Jünger ansieht. Wir haben nun schon ein Jahr lang durch Markus gepredigt und immer wieder fassen wir uns an den Kopf und sagen, versteht ihr es immer noch nicht? Versteht es immer noch nicht. Die Jünger sind die Deppen vom Dienst. Ständig passiert irgendwas und die Jünger sagen, oh, ich weiß ja nicht und ich kann ja nicht. Und ständig fallen sie auf als Leute, die nicht verstehen. Aber das ist genau das, was Markus uns zeigen möchte, nämlich die Blindheit, das Nichterkennen des Christus, hat nichts damit zu tun, ob jemand studiert ist oder nicht. Hat nichts damit zu tun, ob jemand viele Bibelgeschichten kennt oder nicht. Und die Blindheit, Christus nicht zu erkennen, ist der Grundzustand des Menschen. Es ist der Grundzustand des Menschen. Das ist das Thema, das ist der Kontext unserer Heilungsgeschichte. Und mein erster Punkt, wenn ihr so wollt, Blindheit ist der Grundzustand des Menschen. Diese Jünger auf dem Boot, die Pharisäer auf der anderen Seite und jetzt dieser blinde Mann erkennen Christus nicht. Und warum ist das wichtig? Wenn wir weiterschauen in Kapitel 8, dann sehen wir, dass den Jüngern da ein Licht aufgeht. Denn Petrus bekennt in Vers 29, du bist der Christus. Also wir erleben hier eine große Wandlung. Diese Jünger, die vorher nichts kapieren, plötzlich dämmert denen ein Licht auf. Ein Licht dämmert ihnen auf. Bisher haben im Markus-Evangelium nur Dämonen bekannt, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Jetzt bekennt zum ersten Mal ein Mensch das. Und zwischen dieser totalen Finsternis der Jünger und dem ersten Aufdämmern von einer Ahnung, wer Jesus wirklich ist, haben wir unsere Blindenheilungsgeschichte. Und ihr seht, hier ist mehr am Werk als ein Evangelist, der uns nochmal sagen will, Leute, übrigens, Jesus konnte heilen. Die Blindheit des Menschen dafür, wer Gott ist, wer Jesus wirklich ist, ist eine Grundausstattung des Menschen. Ich möchte kurz auf diesen Punkt nochmal eingehen, weil ich glaube, dass wir ihn uns wirklich bewusst machen müssen. Diese Blindheit, von der Jesus spricht, ist keine Blindheit, wie wir sie uns oft vorstellen, dass jemand quasi die Augen zu hat und nichts sieht. Sie ist eher vergleichbar mit einer Farbenblindheit. Ich zum Beispiel bin farbenblind. Ich habe Augen zu sehen, aber ich sehe nicht. Ich gehe durch eine Welt, in der die Farben verzerrt sind. Ich kann bestimmte Farben nicht sehen, in bestimmten Kontexten. Rot und Grün und andere Mischfarben und manche Farben kann ich vielleicht gar nicht sehen. Ich weiß es einfach nicht. Und die Farbenblindheit ist vielleicht die beste Umschreibung für diese Art von Blindheit, die den Menschen an und für sich ausmacht. Er ist farbenblind für Gott. Alle Dinge, die Gott tut in seinem Leben, sind für ihn unsinnig, sind für ihn nicht erkennbar, er nimmt sie nicht wahr. Im Epheserbrief schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, ihr wart einst Finsternis. Ihr wart einst Finsternis. Ihr wart nicht nur in der Finsternis, ihr wart einst Finsternis. Keine Ahnung hattet ihr. In Kapitel 4 des Epheserbriefs schreibt er, dass die Menschen ohne Gott in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln, ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet vom Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, begründet Paulus, warum Menschen in der Grundausstattung farbenblind sind für Gott. Er schreibt von den Ungläubigen, dass ihnen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und das ist ein Problem. Das ist ein sehr großes Problem. Häufig reden wir vom Problem des Menschen mit Gott dafür, dass wir schuldig sind vor Gott. Der Mensch hat Schuld vor Gott, er hat gesündigt, er ist schuldig vor Gott. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Der zweite Teil des Problems ist, dass der Mensch diese Schuld gar nicht erkennt, weil er Gott nicht erkennt, Sünde nicht erkennt, Gerechtigkeit nicht erkennt. Deswegen ist die Blindheit, von der die Bibel hier spricht, bei den Jüngern und auch bei den Pharisäern so ein gewichtiges Problem. Aber unsere Heilungsgeschichte ist eine Geschichte der Hoffnung, nämlich der Hoffnung, dass diese Blindheit, von der niemand irgendjemanden heilen kann, die Pharisäer konnten sich nicht heilen durch viel Studium, die Jünger konnten sich nicht heilen, indem sie viel mit Jesus mit waren, viel seine Nähe gesucht haben, dass diese Blindheit trotzdem abgetan werden kann. Lass uns jetzt als zweites betrachten, wie Jesus jetzt diesen Blinden heilt. Denn die Heilung dieses Blinden hat mehrere sehr, sehr interessante Punkte. In Vers 22 erfahren wir, dass sie nach Bethsaida kommen und man einen Blinden zu ihm bringt und bittet, dass er ihn anrühre. Bethsaida war eine Stadt auf der anderen Seite des Sees Genezareth, also nicht im jüdischen Staatsgebiet, sondern im Heidengebiet. Es gibt zwei Bethsaidas in der Bibel, eins in Galiläa und eins im Heidengebiet, das ist das zweite Bethsaida, Bethsaida Julia. Sie kommen also wieder im Heidengebiet an und dort bringt man einen Blinden zu ihm und bittet Jesus, dass er ihn anrühre. Was tut Jesus in Vers 23? Er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen und legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Das Erste, was wir sehen sollten bei der Heilung Jesu, wenn er die Blindheit des Menschen von ihnen nimmt, von diesem Blinden, von uns, von jedem blinden Menschen in der Welt, ist, dass Jesus eine Sache tut, die uns überraschen sollte. Er benutzt Mittel. Er benutzt Mittel. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass ihr gesagt habt, hey, warum spuckt der da hin, spuckt ihm in die Augen, legt ihm die Hände auf, dann spricht er mit dem und fragt ihn, ob er was sieht. Es gibt doch auch Heilung, wo Jesus aus der Ferne einfach gesagt hat, dein Knecht ist gesund. Und der Knecht war gesund. Warum dieser ganze Bohai, warum diese ganzen mystischen Handlungen, Spucke und Hände und Sprache und all diese Dinge? Aber die Antwort ist, wir wissen nicht, warum gerade mit dieser Person er so und so handelt. Aber wir wissen eine Sache, Jesus könnte mit dem Finger schnipsen und diesen Mann heilen. Jesus hätte mit dem Finger schnipsen können und irgendjemanden von uns, der hier sitzt, an Christus glaubt, einfach ihm das offenbaren können. Und ich kenne Menschen, die sich bekehrt haben, die bekehrt wurden, quasi durch ein Fingerschnipsen. Aber wenn ich euch frage, wie ihr zum Glauben gekommen seid, dann werdet ihr mir wahrscheinlich Geschichten erzählen von Menschen, die euch geprägt haben, Predigten, die euch geprägt haben, Gemeinden, die euch geprägt haben, Mittel, die Jesus benutzt hat. Jesus könnte mit dem Finger schnipsen, aber er gebraucht Mittel. Ein Mittel haben wir vorhin in der neutestamentlichen Lesung gesehen. Es waren Paulus und Missionare, die er in die ganze Welt hinaussendet, um dort sein Wort zu verbreiten. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 10, Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch Gottes Wort. Gott gebraucht Mittel, die er nicht gebrauchen müsste, um Menschen von der Blindheit für Gott zu befreien, um ihnen Gott zu offenbaren. In diesem Fall ist es Spucke. Im Fall zum Beispiel des äthiopischen Kämmerers in der Apostelgeschichte war es Philippus. Gott bringt extra Philippus durch ein spektakuläres Wunder hin zu diesem Kämmerer, damit er ihm erklärt, was er dort in der Schriftrolle des Jesaja liest, damit dieser Philippus ihn tauft. Paulus zum Beispiel in der Apostelgeschichte auch. Er trifft ja Jesus direkt auf dem Weg nach Damaskus. Ein Blitz durchzuckt ihn und er fällt vom Pferd und Jesus spricht mit ihm zurück. Und dennoch erwählt Jesus, dass der blinde Paulus einen Menschen findet, nämlich Ananias, der ihn bei der Hand nimmt und der ihm erklärt und der ihn tauft. Jesus benutzt Mittel. Jesus benutzt Menschen, Jesus benutzt Predigten, er benutzt Gemeinden, um Menschen von ihrer Blindheit zu befreien. Müsste er das? Nein, er müsste es nicht. Aber er tut es dennoch. Das bedeutet für uns zwei Dinge. Nämlich erstens sollten wir die Menschen und die Verkündigung des Wortes wertschätzen, die Christus in unser Leben stellt. Oft kommen die Dinge, die Gott uns gibt, sehr gewöhnlich daher. Gewöhnliche Prediger. Gewöhnliche Eltern, die Gott uns gibt, die uns von Gott erzählen. Gewöhnliche Bibeln, die wir aufschlagen und lesen wie tausend andere. Sie sehen gewöhnlich aus, so wie Spucke eine ganz gewöhnliche Sache ist. Aber wenn Christus in diesem Wunder Spucke erwählt als Mittel seiner Heilung, wie viel mehr kann er einen einfachen Prediger, eine einfache Gemeinde, eine einfache Mutter, einen einfachen Freund erwählen, Mittel zu sein von Menschen, die Blindheit abzutun? Wie viel mehr kann er dich gebrauchen, das zu tun? Sicherlich sind Worte edler als Spucke, aber hier hat er Spucke gebraucht und nicht Worte. Das Zweite ist, dass wir bedenken sollten, dass wir Mittel ernst nehmen. Zwar nicht zu ernst. Es gab eine Zeit, als ich zum Beispiel sehr darin gefangen war, ein bestimmtes Gebet zu beten, das Gebet des Jabes, weil ich gedacht habe, das ist das Mittel. Wenn ich das tue, dann wird Gott mich segnen und dann wird Gott all diese tollen Dinge in meinem Leben tun, von dem ich da in diesem Büchlein las. Ja? Gott benutzt Mittel. Gott benutzt das Gebet des Jabes, um mich zu segnen und groß zu machen und mein Land zu erweitern, all diese tollen Dinge. Worauf das meistens hinausläuft, ist Gott als Maschine zu benutzen, was er nicht ist. Wir können Mittel zu ernst nehmen und denken, manche Leute lesen auch diese Heilungswunde hier, was wir hier haben und sagen, so und so muss ich das machen mit Spucke und Berühren und das sagen. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist Mittel zu ernst nehmen. Aber es gibt auch ein anderes Extrem, nämlich Mittel nicht ernst genug zu nehmen. Und das ist vielleicht was, wo wir als Gemeinde aufpassen müssen, dass wir nicht in dieses Extrem fallen. Zu sagen, Gott ist so mächtig, Gott ist so souverän, er wird das schon irgendwie machen. Wir müssen nicht unbedingt Missionare in die Welt schicken. Wir müssen nicht unbedingt unseren Kindern das Evangelium predigen. Wir müssen nicht unbedingt all diese machen. Gott wird das schon tun, wenn er es irgendwie will. Gott benutzt Mittel. Wir dürfen sie nicht zu ernst nehmen, wir dürfen sie aber auch nicht ignorieren. Denn Jakobus sagt auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Deswegen predigen wir auf der Straße, deswegen halten wir Gottesdienste, deswegen ermahnen wir einander auch, Abendandachten zu halten in unseren Familien, weil wir fest daran glauben, dass Gott diese Mittel erwählt, um, so gering sie auch sein mögen, um Menschen von ihrer Blindheit für Christus zu befreien. Das ist der erste Punkt, den wir lernen können aus dieser Wunderheilung. Gott benutzt Mittel. Das zweite ist, dass der Grund, warum dieser Mensch geheilt wird, Jesus Liebe ist. Jesus Liebe. Das, was bei dieser Geschichte auffällt und vielleicht auch ein Grund, warum die anderen Evangelisten diese Geschichte aussparen, ist, dass etwas ganz Wichtiges fehlt, was wir in vielen anderen Heilungsgeschichten lesen. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Dieser Mann hat überhaupt nichts, woran wir erkennen könnten, dass er irgendwie glaubt. Ist euch das aufgefallen? Es wird nicht einmal gesagt, dass dieser Blinde irgendwie geglaubt hat oder selbst in der Anrede, er spricht ihn ja an, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume in Vers 24, kein Herr, kein Rabbi, keine Anrede, kein Sohn Davids, kein Messias, kein Erbarme dich meiner, überhaupt nichts. Es ist eine ohrenbetäubende Stille, was das angeht. Dieser Mann ist wirklich einfach nur, ja, er wird sogar gebracht. Er kommt nicht mal selbst zu Jesus. Und wir fragen uns, warum gerade der? Warum nun gerade der? Er qualifiziert sich in nichts, Jesus Wohlwollen zu erregen. Das Einzige, was wir in dieser Geschichte sehen, ist Jesus Handeln. Jesus, der sich erbarmt, einem vollkommen Unqualifizierten etwas zu geben, was er nicht verdient. Einem Blinden das Augenlicht zu schenken und seinen Segen über ihm auszuschütten. Und wenn diese Geschichte eins lehrt, dann, dass wir Gottes Gnade nicht verdienen und dass wir Gottes, dass wir das Erkennen Gottes auch nicht verdienen. Viele Leute sagen heute, naja, wenn sich ein Christ bekehrt oder wenn sich jemand entscheidet oder was auch immer, dann wird Gott sich ihm offenbaren und all diese Dinge tun. Aber die Reihenfolge in der Bibel ist genau umgekehrt. Gott ist der erste Beweger. Gott ist der erste Beweger. Gott ist die Henne und wir sind Ei. Dieser Mann hat Christus erkannt, weil Christus diesem Mann aus seiner Gnade heraus die Augen geöffnet hat und nicht andersherum. Dieser Mann hat sich durch nichts qualifiziert, durch gar nichts, sondern Christus ist auf ihn zugegangen. Und diese Gnade ist groß. Wir dürfen nicht vergessen, dass damals das, was Jesus hier tat, nämlich diesen Mann bei der Hand nehmen und ihn anrühren und berühren, dass das ein großer Tabubruch war. In Zeiten von Corona können wir das so ein bisschen nachempfinden, wenn die Leute auf Social Distancing aus sind und sagen, fass den bloß nicht an, dann kriegst du auch Corona. Damals war das halt so, die Leute wussten nicht, warum jemand krank war. Warum kriegt jetzt gerade der grünen Star, warum ist gerade der blind? Keine Ahnung. Da gab es schon gelehrte Bücher irgendwo in irgendwelchen Bibliotheken, die kannte ja kein Mensch. Ja, kannte kein Mensch. Das heißt, was war die landläufige Erklärung für chronische Krankheiten? Der Fluch der Götter. Wenn du krank warst, klar, was unterscheidet dich? In Johannes Kapitel 9 zum Beispiel gibt es einen Blinden und die Jünger Jesu kommen zu Jesu und fragen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also für die ist überhaupt nicht mehr die Frage, dass das ein Fluch der Götter ist. Die Frage ist nur, wer hat den Fluch auf den gebracht? Seine Eltern oder er selbst? Das war der damaligen Zeit vollkommen klar. Wer chronisch krank ist, der ist geschlagen von den Göttern. Und deswegen würde sich nie jemand zu diesen unberührbaren Kranken hingehen. Denn wer diese Kranken berührt, der zieht quasi den Fluch der Götter auch auf sich. So wie heute Corona. Und schon gar kein frommer Jude oder ein Rabbi oder ein Prophet würde rumgehen und kranke Menschen anfassen. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass diese Leute, die den Blinden zu Jesus bringen, Jesus bitten, ihn zu berühren, denn das war Jesus' Markenzeichen. Jesus war bekannt dafür, dass er Menschen angerührt hat. Das lesen wir immer wieder. Markus betont das geradezu, dass diese Berührung eine Sache war, die Jesus oft tat. Es beginnt im ersten Kapitel, in Vers 41, da lesen wir von einem Leprakranken. Und da steht, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Markus macht das richtig in Zeitlupe. Er streckte seine Hand aus und als Leser, er wird doch nicht. Ja? Aber er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, sei gereinigt. Das ist etwas, was Markus betont. Und dieses Berühren, dieses Anfassen zieht sich durch das ganze Markus-Evangelium. In Kapitel 5 kommt dieser Jairus, der einen ganz kranke Tochter hat und bittet Jesus um Handauflegung für seine Tochter. Eine blutflüssige Frau kommt gleichzeitig und bahnt sich den Weg durch die Menge, um was zu tun? Um Jesus zu berühren. Dieses Berühren, dieses Anfassen, das war Jesus' Markenzeichen und wir dürfen das nicht übersehen, dass diese Leute hier wussten, das ist der Rabbi, der Leute anfasst. Und wenn er sie anfasst, dann werden sie wieder heil. Das Anfassen ist Jesus Markus Markenzeichen, das sagt, Gottes Liebe kennt kein Abstandsgebot. Ich lege meine Hand auf dich, auch wenn das bedeutet, dass ich deine Krankheit tragen muss und sogar deine Todesschuld am Kreuz. Das nehme ich auf mich. Also, mein zweiter Punkt ist, den wir in dieser Heilung dieses Blinden sehen können. Nicht nur, Jesus benutzt Mittel, die er nicht benutzen müsste, so wie auch bei allen anderen Menschen er Mittel benutzt, die er nicht benutzen müsste. Prediger, Predigt und so weiter. Und zweitens, der Grund, warum diese Menschen die Augen aufgetan werden. Der Grund, warum er Gott erkennt, der Grund, warum du Gott erkannt hast, ist allein Gottes Liebe. Allein Gottes Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit dir gegenüber. Es ist 100% Jesus und 0% dieser Blinde. Und so war es auch in deinem Leben. Und das sollte uns zu großer Dankbarkeit bringen, uns aber auch eine große Freude und Sicherheit geben. Denn wenn es Jesus' Liebe war, die uns in unserem sündigsten Zustand erwählt hat und uns die Augen geöffnet hat, dann wird nichts in dieser Welt uns von dieser Liebe trennen. Nicht mal wir selbst können es versauen. Das Dritte, was wir sehen in dieser Heilung des Blinden, ist nicht nur, dass Jesus Mittel benutzt, die er nicht benutzen möchte, nicht nur, dass seine Liebe der Grund ist, warum ihm die Augen aufgetan werden, sondern drittens, es ist Jesus Souveränität. Souveränität bedeutet so viel wie unumschränkte Herrschaft. Oder auf Deutsch, niemand quatscht dir rein, was du machst. Die Leute bringen diesen Blinden zu Jesus, dass er ihn anrühre. Da und dort, Hand auflegen, fertig. Aber Jesus enttäuscht ihre Erwartung. Jesus hat es oft so gemacht. Hingehen, Hand drauflegen, fertig und geheilt. Aber Jesus erwählt es, anders zu machen. Erstens nimmt er den Blinden bei der Hand, führt ihn vor das Dorf hinaus. Jetzt könnte man viel sagen, warum? Warum führt er ihn vor das Dorf hinaus? Warum sagt er in Vers 26, du sollst nicht ins Dorf zurückgehen? Es sprengt die heutige Predigt, darauf einzugehen. Einfach nur mal als Tipp, sucht mal nach Bethsaida in der Bibel. Was passiert eigentlich alles in Bethsaida? Sehr interessantes Bibelstudium. Macht es mal, vielleicht kommt ihr drauf, warum Jesus diesen Blinden aus dem Dorf rausnimmt, damit es niemand im Dorf erfährt. Aber er nimmt ihn aus dem Dorf raus und dann legt er ihm nicht einfach die Hände auf, sondern nimmt Spucke und er spricht mit ihm und er redet mit ihm und sagt, siehst du jemanden? Er macht es auf seine Art und Weise. Er bestimmt das Wo, er bestimmt das Wie. Und das Zweite, was wir sehen, ist, obwohl dieser Blinde in zwei Stufen geheilt wird, was auch sonst nie vorkommt, Jesus bringt diese Heilung bis zu ihrem Ende. Wir wissen nicht, warum dieser Mann zwei Handauflegungen brauchte. Hatte er zu wenig Glauben? Lag es an ihm? Es lag mit Sicherheit nicht an Jesus. Wir wissen es einfach nicht und die Bibel schweigt sich darüber aus. Wir erfahren es nicht. Aber eines ist klar, was auch immer der Grund gewesen ist dafür. Jesus bringt diese Heilung an sein Ende. Auf die Art und Weise, wie er will. Er lässt sich von niemandem und von nichts reinquatschen, sondern er führt sein Werk aus. Und wenn wir das beziehen auf die Frage, wie Gott Menschen die Augen öffnet, indem er Mittel gebraucht, weil er sie liebt, ist das ein weiterer Grund zu großer Freude. Das bedeutet nämlich, dass auch wenn du dich manchmal so fühlst wie, ich bin echt ein schwieriger Fall. Ich bin so ein Typ wie der, ich erkenne Gott manchmal so halb und ich brauche noch eine Handauflegung, ich brauche noch irgendwie einen weiteren Schritt oder ich bin gerade mittendrin, ich bin erst auf der ersten Stufe meines Jüngerseins. Gott bringt dich an sein Ziel. In Philipper 1, Vers 6 lesen wir, der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es vollenden bis auf den Tag Christi. Das ist unser Gott. Er lässt niemanden halb geheilt zurück. Er lässt niemanden halb geheilt zurück. Auf seine Art und Weise, auf seinem Wo, in seinem Wie, wird er es tun und er wird auch dich zum Ende bringen. Ich habe bisher versucht zu zeigen, erstens, was das Thema ist, in dem sich diese Textstelle befindet, nämlich die allgemeine Blindheit des Menschen. Ich habe zweitens versucht zu zeigen, wie Jesus heilt, nämlich durch Mittel, allein aus seiner Liebe und souverän herrschend bis zum Schluss. Jetzt am Schluss möchte ich noch auf die größere Bedeutung dieser kleinen Bibelpassage eingehen im ganzen Markus-Evangelium Kapitel 8. Denn diese zwei Stufen, von denen wir lesen in den Versen 24 bis 26, die sind etwas, die haben mit dem ganz großen Kontext zu tun. Lasst sie uns nochmal lesen. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Nachdem Jesus zum ersten Mal die Hände aufgelegt hat, sieht dieser Mann, er sagt, die Menschen wie wandelnde Bäume. Vermutlich war er nicht von Geburt an blind, wusste, wie Bäume aussehen, wusste, wie Menschen aussehen und sah die Menschen, er meint wahrscheinlich die Jünger, denn ansonsten war dort wahrscheinlich niemand da, er sieht die Menschen, wie wandelnde Bäume herumlaufen. Jesus legt einem noch einmal die Hand auf und er wird vollkommen wiederhergestellt. Warum diese zwei Stufen Heilung? Meine These ist, und es ist wirklich meine These, ich möchte es betonen, dass es, weil es steht nicht im Text, Ja, es ist meine Deutung über diesen Text und ich gebe sie euch mit zu eurer eigenen Prüfung, weil ich nur das predigen möchte, was im Wort steht und nicht darüber hinausgehen will. Aber meine Deutung dieses Textes ist, dass genau das ist, was den Jüngern passiert. Markus schrieb sein Evangelium mit dem Ghostwriter Petrus im Hintergrund. Warum Petrus, könnte man viel zu sagen, aber Petrus war derjenige, der Markus erzählt hat, was er aufschreiben soll. Und dieser Petrus lässt ihn diese Geschichte aufschreiben, um zu erklären, was da mit ihnen passiert. In dieser Bootsfahrt verstehen die Jünger gar nichts. Jesus sagt ihnen, ihr versteht nichts. Ihr habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht, ihr seid unverständlich. Und dann kommt dieser geniale Durchbruch des Petrus, das Bekenntnis des Petrus in Caesarea Philippi, ist der erste Höhepunkt des Markus-Evangeliums, wo er bekennt, du bist der Christus. Alle anderen sagen, du bist ein Prophet, du bist irgendwie Elia, du bist irgendein Rabbi, aber ich habe erkannt, du bist der Christus. Wo kommt diese Erkenntnis her? Die Antwort dieser Blindengeschichte ist, Jesus hat ihm die Augen geöffnet. Es war nicht Petrus Klugheit, es war nicht Petrus Intelligenz, es war nicht Petrus Frömmigkeit. All dies ist ausgeschieden. Jesus hat ihm die Augen geöffnet. Aber wie? Und jetzt müssen wir weiterlesen. Wenn ihr die Bibel habt, lest weiter. Denn danach, in Vers 31, fängt Jesus an, sie zu lehren. Was das denn heißt, dass Jesus der Christus ist? Was bedeutet das, dass Jesus der Christus ist? Nämlich, dass er leiden muss. Das ist ja für einen Petrus vollkommen von den Sternen, der denkt doch, du bist der Christus, heißt, du bist der große König, du schmeißt die Römer raus, du wirst das davidische Königreich wieder einführen. Und jetzt stellt sich Jesus hin und sagt, ich werde leiden. Die Hohepriester, die religiöse Elite wird mich verwerfen. Die Römer werden mich an ihr Kreuz schlagen. Und Petrus sagt, das geschehe dir nur nicht. Seht ihr, dass er erkannt hat, aber er sieht Christus wie einen wandelnden Baum. Er sieht ihn unscharf. Und Christus geht sogar hin und sagt zu ihm, weiche von mir, Satan. Deine Theologie, die du bis jetzt hast, ist eine satanische Theologie, denn du weißt noch nicht, was es bedeutet, dass du sagst, ich sei der Christus. Seht ihr das? Sie erkennen, aber sie erkennen erst unscharf. Sie erkennen, dass Jesus der Christus ist, aber sie verstehen noch nicht genau, was das bedeutet. Sie brauchen noch Zeit. Und wenn du weiterliest im Markus-Evangelium, es geht weiter. In Kapitel 9 zum Beispiel, Vers 33, streiten sich die Jünger, wer der Größte im Reich Gottes ist. Nichts haben sie verstanden. Und kurz vorher kommt die zweite Ankündigung von Jesu Tod und Leiden. Dreimal muss Jesus das ankündigen. Sie verstehen es einfach nicht. Dreimal müssen ihre Augen neu aufgetan werden, bis sie endlich das kapieren. Und ich glaube, deswegen haben wir diese Geschichte genau hier. Sie erklärt, wie Jünger lernen. Wie du und ich lernen. Wir erkennen nicht Jesus einmal und dann haben wir es gecheckt. Wir erkennen nicht Gott einmal und dann können wir das abhaken. Wer ist Christus, ist nicht die erste Lektion im Alpha-Kurs, die ich abhaken kann und dann gehe ich weiter zu den wirklich wichtigen Themen wie Endzeitlehre und Sprachenrede. Versteht ihr das? Wer ist Christus, ist eine lebenslange Forschungsaufgabe für dich und mich, wie auch für diese Jünger. Sie verstehen, aber sie verstehen sehr, sehr unfertig. Und wenn du das vielleicht noch mitnehmen kannst, ist eine Anwendung aus dem, was wir hier lesen, dann wäre ich wirklich froh, weil ich glaube wirklich, dass das ein Anliegen des Textes ist. Uns klarzumachen, Jünger lernen in Stufen. Es ist ein Prozess des Kennenlernens, wie wir auch unseren Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern kennenlernen. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus in Kapitel 13, Vers 12, jetzt erkenne ich stückweise. Wir erkennen stückweise. Wir erkennen stückweise und wenn wir zum Beispiel Paulus, den großen Bauer der Gemeinde, lesen, in seinen großen Gebeten an die Gemeinde, er schreibt ja in seinen Briefen auch, was er für die Leute betet. Wisst ihr, wofür er betet? Für diese Gemeinden, für Christen, wie dich und mich. Betet der für die und sagt, na, ich hoffe, dass ihr alle gesund seid. Ich hoffe, dass ihr alle reich seid. Ich hoffe, dass ihr alle euer Best Life Now habt. Ich hoffe, dass ihr alle glückliche Arbeitsstellen habt. Da bete ich ganz doll dafür. Nein. Wisst ihr, wofür er betet? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. In der Erkenntnis seiner selbst. Er betet für erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Oder ein anderes Gebet für diese Gemeinden. Er betet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen begreifen vermöget, welches die Breite, die Länge und Höhe und Tiefe und die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft, dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Seht ihr die Erkenntnis, für die ihr betet? Ich bete, dass ihr Christus mehr erkennt. Ich bete, dass ihr die Liebe mehr erkennt, die Weisheit, die Macht, die Herrlichkeit, die Hoffnung, all diese Dinge. Das ist nicht Christentum Lektion 1 und dann gehen wir weiter und kümmern uns um die echt spannenden Themen. Das ist Christentum an und für sich. Bis zur ganzen Fülle Gottes. In Offenbarung Kapitel 3 gibt es eine Gemeinde, an die Christus schreibt, Laodicea, die lauwarme Gemeinde, die er bedroht auszuspucken aus seinem Mund. Wisst ihr, was er ihnen sagt, was sie tun sollen? Ich rate dir, von mir Augensalbe zu kaufen, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Damit du siehst. Unser Sehen Gottes ist etwas, das wir unglaublich ernst nehmen sollen. In zwei Dingen. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Erstens sollten wir daraus mitnehmen, die Erkenntnis von uns Jüngern ist ein Prozess. Es ist kein Einmalereignis. Wir erkennen nicht Christus und das war's. Die Erkenntnis Gottes ist eine fortlaufend wachsende Aufgabe des Christen. Wer ist Gott, ist nicht die erste Lektion im Alpha-Kurs und dann hakt man das ab, sondern es ist unsere Aufgabe in Ewigkeit, Gott besser kennenzulernen. Denk bloß nicht, du bist damit fertig. Denk bloß nicht, Christus habe ich erkannt und jetzt kümmere ich mich um andere Sachen. Oder wenn ich die Bibel lese, dann lese ich gar nicht mehr mit dem Fokus, was lerne ich über Gott, was lerne ich über Christus. Das ist etwas, was dir immer vor Augen sein sollte, zu tun. Zum Beispiel, begnüge dich nicht damit zu wissen, dass Gott heilig ist. Begnüge dich nicht damit, sondern lies Jesaja Kapitel 6, wo die Seraphim heilig, heilig, heilig rufen und versuche zu verstehen, warum die ihr Angesicht bedecken. Warum die ihr Angesicht bedecken? Was heißt es wirklich, dass Gott heilig ist? Begnüge dich nicht damit, theoretisch zu wissen, dass Gott Liebe ist, sondern lass es dein Anspruch sein, dein Leben von dieser Wahrheit durchdringen zu lassen. Wie leicht ist es, über Gott in bloßen Worthülsen zu reden? König, heilig, gerecht, ewig, Tröster, Vater. Aber was genau heißt das? Petrus, als er sagte, du bist der Christus, war das eine Worthülse, von der er nicht wusste, wie man sie füllt. Das ist meine Herausforderung an dich. Überprüfe deine Worthülsen. Das Zweite ist, dass das Erkennen Gottes eine unglaublich praktische Angelegenheit ist. Siehst du, was Christus hier tut ab Vers 34? Er wendet die Leiden des Christus, die Christus erleiden muss, auf die Praxis des Lebens an. Weil Christus ein Leidender ist, sollst du ein Leben des Leides führen. Weil Christus sein Kreuz auf sich nahm, sollst du dein Kreuz auf dich nehmen. Wenn du Christus nicht verstehst, wenn du nicht weißt, was es heißt, wer Christus ist, wie willst du dann als Christ leben? An dieser Frage hängt ungeheuer viel. Petrus hat nicht verstanden, was er meint, wenn er gesagt hat, du bist der Christus und brauchte noch weitere und weitere Erkenntnis. Danach sollten wir streben. Abschließend. Siehst du klar, wer Christus ist? Siehst du klar, wer Christus ist? Sind die Dinge, mit denen die Bibel diesen Christus beschreibt, für dich scharf oder sind manche Dinge wie ein wandelnder Baum? Ist Christus der König, der dein Leben regiert? Ist er der Bräutigam, der dich intim und unendlich liebt? Weißt du, was es heißt, dass er ein Haupt und du sein Körperteil bist? Weißt du, was es heißt, dass er das allmächtige Wort ist, das die Himmel schuf? Kannst du dich wirklich reinfühlen in diese Vision in der Offenbarung über diesen Richter, der auf dem weißen Thron sitzt und die Menschheit vor sich versammelt und richtet? Siehst du ihn als Freund, der dir persönlich nahe ist? Siehst du ihn als Herrn, dessen Sklave du bist. Vielleicht gibt es Begriffe und Füllungen dessen, wer Christus ist, wo du merkst, Mensch, da fremdlich noch, da brauche ich mehr Erkenntnis, da muss ich mehr verstehen und glauben und leben. Dann mach dich auf und lies die Bibel nicht nur als Geschichtenbuch, sondern lies sie mit der großen Frage, Gott, ich will dich kennenlernen. Gott, ich weiß, ich brauche noch immer deine segnende Hand auf meinen Augen, dass ich dich besser und mehr kennenlerne. Enthülle dich mir mehr. Das ist mein Herzensanliegen, dass ich dich mehr erkenne und dass ich wirklich so lebe, wie du es mir zeigst. Lass mich schließen mit einem Gedanken. Am wichtigsten ist, dass wir Christus als das Lamm Gottes erkennen, das die Sünden der Welt trägt. Wir sind schuldig vor Gott, aber unser Problem ist größer. Wir sind blind und blind für unsere Schuld. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe das alles gehört, aber es macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wenn ich die Bibel lese, das ist für mich irgendwie voller Widersprüche und ich kann es nicht verstehen. Auch diese ganzen Sachen von Gott und so, das verstehe ich überhaupt nicht. Dann ist das nicht irgendwie ungewöhnlich, sondern es ist der normale Zustand eines jeden Menschen. Du bist nicht irgendwie komisch oder seltsam oder dümmer als wir alle anderen, sonst ist der Zustand, in dem jeder Mensch natürlich ist. Und niemand von uns kann dich da befreien, sondern allein Gott kann dies. Das ist der Grund, warum Christen sagen, das Christentum alleine rettet, nicht weil das Christentum irgendwie besonders toller ist als irgendwelche anderen Religionen, sondern weil das Christentum den verkündigt, der die Hände auf die Augen legen kann, um sie zu öffnen, nämlich Jesus Christus selbst. Amen. Lass uns eine kurze Zeit nehmen, wo wir über das Gehörte nachdenken und auch unsere Gedanken vor den Herrn bringen. Und dann werde ich zum Abschluss beten.